Wherever Life Takes You, der Podcast von Best Western Hotels and Resorts.
Hallo und guten Tag. Herzlich willkommen zu einer Folge des Best Western Podcast. Mein Name ist Carmen Dücker. Ich bin Geschäftsführerin der BWH Hotel Group, der Muttergesellschaft aller Best Western, Shore und World Hotels in der Region Central Europe. Ich freue mich heute sehr auf meinen Gast, einen wahren Gastgeber aus Leidenschaft, dessen Familie nicht nur schon sehr lange in der Hotellerie unterwegs ist, sondern auch sehr, sehr lange Partner hier bei uns im Best Western Verbund sind und da auch schon eine sehr, sehr lange Zusammenarbeit besteht. Deswegen, lieber Carsten, herzlich willkommen. Carsten Weber, geschäftsführender Direktor des Best Western Hotels Das Donner in Cuxhaven.
Hallo Carmen, vielen Dank.
Ja, das Haus Das Donners ist schon sehr, sehr lange bei Best Western. Ich habe eben bereits im Eingang die lange Zusammenarbeit erwähnt. Seit 1988 seid ihr bei Best Western ein wirklich gelebter Familienbetrieb. Ich erinnere mich da sogar noch so an meine Anfänge. Da kenne ich deinen Papa noch. Wenn ich richtig informiert bin, führst du das Haus jetzt seit 2006. Ist das richtig?
Ja, das ist soweit korrekt, Carmen. Ich bin dann eigentlich so ein bisschen von meiner Wanderschaft nach Haus gekommen und habe dann eine ganz, ganz tolle Einführungszeit mit meinem Vater und auch mit meiner Mutter zusammen gehabt in den Familienbetrieb. Das ist ja nicht selbstverständlich, dass sowas funktioniert. Und seit dem Zeitpunkt habe ich immer mehr die Verantwortung übernommen, erst im operativen, dann auch im administrativen Bereich. Und inzwischen ist es so, dass sogar meine Frau mit ins Unternehmen eingestiegen ist. Also wir leben Familienbetrieb pur.
Das ist klasse. Jetzt ist ja Das Donners ein sehr einprägsamer Name. Was ist das für ein Hotel, euer Haus in Cuxhaven?
Ja, ursprünglich ist es mal ganz traditionell für den Standort in Cuxhaven ein touristisches Hotel gewesen. Wir sind ja hier im größten Nordseeheilbad mit knapp 4 Millionen Übernachtungen pro Jahr. Und inzwischen haben wir aber so ein bisschen den Wandel durchzogen und auch durch die Kooperation mit Best Western haben wir so diesen Business-Part ein bisschen mehr genommen. Die Ansiedlung von Industriebetrieben hier in Cuxhaven hat zugenommen, Siemens, dann haben wir noch ein paar andere Windkraftanbieter, wir haben ein Pharmazieunternehmen hier und auch die ganzen Zulieferer davon. Und so hat sich das ergeben, dass wir uns zu einem echten Zwitterbetrieb oder zu so einer eierlegenden Wollmilchsau gemausert haben, während der Ferienzeit klassisch touristisch und ansonsten außerhalb sehr viel Tagungsgeschäft und Businesskunden. Und da versuchen wir, die goldene Mitte zu finden, um jeden einzelnen unserer Gäste glücklich zu stellen.
Wie groß ist das Haus?
Wir haben inzwischen nur noch, muss man sagen, 70 Zimmer. Wir sind von weit über 80 gekommen. Meine Eltern haben dann immer weiter die kleinen Zimmer aus den 60er, 70er Jahren, als das Haus gebaut worden ist, weiter zusammengelegt und haben jetzt einen sehr schönen Bestand von 70 Zimmern in Doppel- und Einzelzimmer aufgeteilt, in unterschiedlichen Kategorien, mit und ohne Seesicht. Und wir sind stetig dabei, man kann fast sagen, den wachsenden Ansprüchen, aber auch den geforderten Ansprüchen unserer Gäste gerecht zu werden und die Hotelzimmer, also Einrichtungen, aber auch alles, was da an Digitalisierung mit dranhängt, auf den Stand der Zeit zu bringen.
Mhm. Du hast ja eben eingangs erwähnt, du bist so nach und nach in den Hotelbetrieb eingestiegen, hast auch dieses Familienbetrieb besonders erwähnt. Jetzt kann das ja Fluch und Segen für so einen Junior sein. Wolltest du immer in euer Hotel einsteigen? Wie ist so dein Weg dahin gewesen? War das immer klar, dass es dort endet?
Also erstmal ist es von Anfang an gar nicht klar gewesen, dass ich in diese Branche möchte. Ich habe eigentlich immer das große Ziel gehabt, Tierarzt zu werden und mich da zu spezialisieren, bis ich dann irgendwann nach 1-2 Jahren während meiner Bundeswehrzeit ein Treffen mit ehemaligen Kollegen aus der Schule gehabt habe. Und eine von da hat mir dann bei dem 3., 4. Gin Tonic erzählt, wie toll das ist, im Tourismus zu arbeiten. Und dann habe ich mich mit dem Thema nochmal beschäftigt, habe dann überlegt, was kannst du da denn machen, wo liegen da deine Stärken, und bin dann einen klassischen Weg gegangen über eine Ausbildung als Koch in einem sehr renommierten Sternerestaurant und bin dann über ein paar Stationen als Koch in Deutschland schließlich nach Heidelberg zur Hotelfachschule gekommen, habe meinen Betriebswirt dort gemacht und danach habe ich mir 2 Jahre die Zeit in Neuseeland beim Arbeiten versüßt. Von der Zeit habe ich sehr, sehr viel mitgenommen. Da war ich sehr stark eingebunden im F&B-Bereich und habe da Frühstücksoutlets geleitet und Bankedabteilung und bin dann irgendwann wiedergekommen. Und muss fairerweise sagen, als ich nach Haus gekommen bin, war die wirtschaftliche Situation nicht so hundertprozentig in unserem Unternehmen. Und dann war ziemlich schnell klar, eine Entscheidung zu treffen, bleibst du oder gehst du, und unter Umständen ist nichts mehr, wo du hin zurückkommen kannst. Und dann habe ich entschlossen, du hast die Welt gesehen, bleib zu Hause und krempel den Laden um. Und das mache ich immer noch.
Toll. Ich denke, das erklärt auch dieses Gastgeber aus Leidenschaft. Also wenn man tatsächlich nicht in einer Hochzeit in so einen Betrieb einsteigt, sondern ja eigentlich gerade da, wo vielleicht sogar so eine Überlegung ist, macht man das überhaupt noch weiter und dann mit eigenen Händen das alles wieder aufbaut oder in eine erfolgreichere Zeit bringt, dann steckt da wahrscheinlich auch ganz anderes Herzblut dahinter. Du hast doch eben erwähnt, deine Frau ist mittlerweile auch im Betrieb. Ich weiß, du hast auch Kinder. Wie führst du die da so ran? Wie ist die Familie generell in diesen ganzen Hotelbetrieb eingebunden? Lebt ihr im Hotel?
Ja, man kann fast sagen, dass wir Hotel leben, aber auch im Hotel leben. Meine Frau ist eigentlich Grundschullehrerin und hat sich dann, als unsere Kinder zur Welt gekommen sind, das ist ein kleines Zwillingspärchen, entschlossen, ein bisschen weniger zu machen, hat dafür aber dann bei mir im Unternehmen Aufgaben übernommen, was das Thema Lohnbuchhaltung, Organisation der ganzen Onboarding-Sachen von neuen Mitarbeitern, Auszubildenden betrifft, sehr engagiert eingearbeitet, hat das jetzt komplett übernommen. Wir leben direkt in Sichtweite des Hauses. Auf der einen Seite ist es ganz toll, wenn wirklich mal irgendwas ist, dass man schnell da ist. Auf der anderen Seite ist die Versuchung der Mitarbeiter natürlich auch immer sehr groß, zu sagen, ach komm, wir rufen mal einen Chef an, der kommt eben schnell. Aber inzwischen haben wir da eine ganz, ganz tolle Balance gefunden. Und meine beiden Kinder, die kriegen es jetzt auch genauso wie ich damals schon mit, dass Gastgeber sein eine Berufung ist. Und dass es immer darauf ankommt, ein gutes Gleichgewicht zwischen dem Job und der Familie zu haben. Und die sind schon ganz, ganz toll dabei. Überall, wo sie mitmachen dürfen, möchten sie mitmachen. Ob es bei der Mitarbeiterfeiern sind, die wir machen, oder wenn es mal Weihnachten ist, die Gäste im Restaurant mit zu begrüßen. Aber immer nur unter der Maßgabe, dass sie es gerne auch selber möchten. Und solange das ist, dürfen sie das. Wir werden nicht zwingend dahinterstehen und versuchen, unseren Kindern das aufzudrängen, weil das ist der falsche Weg. Und von daher sind wir, glaube ich, gut dabei, dass wir die ganze Familie da eingebunden haben. Meine Mutter ist schon seit circa 5 Jahren Vollrentnerin und mein Vater, der macht immer noch so ein bisschen Teilvertretung, wenn ich dann mal mit meiner Familie im Urlaub bin oder auch mal 1-2 Tage unterwegs bin, geschäftlich, dann kommt er noch mal gucken und schaut, ob das alles noch so funktioniert und läuft, wie er sich das auch immer gewünscht hat.
Herrlich, das ist natürlich auch eine tolle Rolle für deinen Papa, denke ich, wenn man da noch so ein bisschen drin verwurzelt bleibt und nicht gleich ganz so außen vor ist. Du hast eben von Berufung gesprochen. Berufung hat ja dann auch wieder ganz viel mit Leidenschaft zu tun. Also das ist kein 9-to-5 und dann lege ich alles hin. Was begeistert dich so an deinem Business, an deinem Job, an deinem Haus, alles, was dazugehört?
Kurz gefasst, mal einleitend, jeder Tag ist anders, mit Herausforderungen, mit tollen Überraschungen und mit einem Ergebnis, wenn ich nach Hause gehe. Das ist einfach mal so einleitend gesagt, was mich an diesem Beruf begeistert. Logischerweise auch die Vielzahl der unterschiedlichen Charaktere, die man bei den Gästen und Mitarbeitern kennenlernt. Das ist ganz toll. Und ich bin ein relativ kreativer Typ. Zumindest wird mir das immer wieder mal nachgesagt. Und ich habe wahnsinnig viel Spaß daran, neue Dinge kennenzulernen und dann zu schauen, was davon passt in dein oder in mein eigenes Unternehmen. Für welche Zielgruppe können wir die Dinge jetzt einsetzen? Und das ist natürlich ein Traum in diesem Beruf, ja. Also das Spektrum ist so gigantisch groß, wo man sich da austoben kann. Und wenn ich mir das Ganze mal so anschaue, wir sind so ein bisschen ein Zeitraffer auch der Gesellschaft oder des gesellschaftlichen Wandels. Ja, das ist vieles kommt aus der ganzen Welt auf uns eingeprasselt und wir in der Hotellerie und in der Gastronomie versuchen dann halt so ein bisschen das Ganze wieder zusammenzufügen, einzufangen und die sinnvollen Trends umzusetzen und einiges verschwappt dann so. Und das ist das, was so für mich toll ist, das zu erleben und dann natürlich auch ein super Feedback auch nach Möglichkeit von den Gästen, aber auch von den Mitarbeitern am Ende des Tages zu bekommen.
Das klingt auch gleich sehr begeistert von dir, muss man aber auch, denke ich, für geschaffen sein, denn es bedeutet ja, dass man sich immer und immer wieder auf neue Gegebenheiten einstellen muss. Ich denke da gerade an die aktuelle, sicherlich für die ganze Reiseindustrie überhaupt nicht erfreuliche Zeit, für alle Menschen nicht erfreuliche Zeit, aber unsere Branche hat es da sicherlich nochmal ganz besonders getroffen. Das heißt also, Corona geht logischerweise auch nicht an Cuxhaven vorbei. Wir sind jetzt schon ein gutes Jahr in dieser Pandemie verankert. Wie habt ihr dieses Jahr bisher erlebt in Cuxhaven?
Das ist schön, dass du das so sagst, Carmen, dass das Jahr der Pandemie erlebt. Wenn man sich das mal überlegt, dass wir schon 12 mehr Monate plus damit zu tun haben, einige in unserer Branche durchgängig, andere, so wie wir an der Küste, mit der Möglichkeit, über die Sommermonate unsere Geschäfte aufzumachen, unsere Mitarbeiter wieder in Vollzeit zu beschäftigen. Das ist halt überall ganz, ganz unterschiedlich gewesen. Und da stechen wir in Cuxhaven, glaube ich, so wie viele, viele andere Orte an der Küste und auch in den Bergen und anderen Urlaubsregionen doch ein bisschen heraus. Wir haben den ersten Lockdown, ja, eigentlich so Ende Februar gespürt, als es dann kam, dass die ersten Firmen ihre Reservierung gestoppt haben, Reiseverbote ausgesprochen haben. Ich habe dann die Chance gehabt, das Haus noch mit einer großen Gruppe für weitere 14 Tage, also bis Mitte März, gebucht zu haben. Und dann haben wir uns auf den Lockdown vorbereitet. Wir hatten noch die Hoffnung, oder ich vor allen Dingen, dass wir als the last one in town durch diesen Lockdown kommen. Aber wir haben so viele Hoteliers, die die gleiche Idee gehabt haben, dass wir uns dann doch im Laufe des Aprils entschlossen haben, zuzumachen komplett. Und sind dann erst zu Pfingsten letzten Jahres an den Start gegangen, bis zum bitteren Erwachen am 31. Oktober, wo wir dann erfahren haben, dass wir zum 2. November unsere Gäste nach Hause schicken müssen, was sehr, sehr interessant war. Das habe ich auch noch nicht gehabt, um einem Gast sagen zu müssen, dass er jetzt abreisen muss. Und dann seitdem sind wir in der Schockstarre mal mehr, mal weniger unterwegs und versuchen irgendwie diese Herausforderung, die uns die Politik immer wieder einfach ohne große Vorankündigung hinschmeißt, zu bewältigen.
Ich stelle mir das schon wirklich schrecklich vor, Gästen auf einmal sagen zu müssen, so, das war's, ihr müsst fahren. Was ich mir noch fast schrecklicher vorstelle, ist, wie erkläre ich das meinen Mitarbeitern? Also von heute auf morgen ist keine Arbeit mehr da. Wie habt ihr das gemacht? Wie sieht das aus? Sind alle noch da? Hast du dort Wege gefunden, sie weiter zu beschäftigen? Um wie viele Mitarbeiter reden wir da eigentlich? Es wäre sicher interessant, wenn du da auch ein bisschen was zu erzählen könntest.
Also da muss ich ganz ehrlich sagen, ein ganz großer Vorteil, den ich hier für unseren Standort gehabt habe, ist die Verbindung zu Best Western. Dadurch, dass dort viele Tagungshotels auch in den Metropolen positioniert sind, kam relativ zügig über die Kollegen die Rückspiegelung, hey, irgendwas rollte auf uns zu und das Ganze ist für mich schon klar gewesen, so in der letzten Februarwoche. Und da bin ich dann hingegangen und habe gesagt, Mann, was kann denn im schlimmsten Fall passieren, wenn wir jetzt alle davon betroffen sind? Und ich hatte die große Chance, bevor der erste Lockdown von unserer lieben Kanzlerin Frau Merkel öffentlich gemacht worden ist, da hatte ich mit meinen Mitarbeitern schon gesprochen, habe denen schon die Szenarien dargelegt, was im schlimmsten Fall passiert, was halt die Kurzarbeit war für alle, wir müssen schließen. Habe mit meinen Banken gesprochen, habe Notfallpläne erstellt, habe meine Lieferanten zurückgepfiffen, Zahlungsziele verlängert, das ganze Prozedere, was alle anderen Kollegen auch gemacht haben. Habe aber die Chance gehabt, meinen Leuten dann
noch bis Ende März volle Arbeit anzubieten, um sicherzustellen, dass die da dann auch selber noch so ein finanzielles Polster aufbauen können. Und für alle die, die damit dann doch nicht klargekommen sind, habe ich mit meinem Vater zusammen und auch mit meiner Frau so einen kleinen Hilfsfonds aufgelegt für alle Fälle. Dann sind wir in diesen Lockdown gegangen. Ja, wir sind insgesamt, jetzt muss ich mal kurz überlegen, wir waren knapp 55 Mitarbeiter und Auszubildende. Wir haben dann Prüfungen im Januar gehabt, letzten Jahres, da sind Auszubildende gegangen. Dann habe ich, bevor der Lockdown gekommen ist, 2 Mitarbeiter verloren und wir sind dann eigentlich mit 47 im Team in den Lockdown gegangen und während des ersten Lockdowns habe ich 2 Mitarbeiterinnen verloren, die sich gesagt haben, das kann ich mir finanziell gar nicht leisten, ich muss direkt was Neues suchen. Aber mit dem Bestand, wie beschrieben, sind wir dann durch den Lockdown, durch die Wiedereröffnung und dann rein in den zweiten Lockdown. Wir haben jetzt für dieses Jahr keine Erhöhung des Teams oder Aufstockung des Teams vorgesehen, sondern ich versuche über Abgeltung von Urlaub in diesen Monaten, aber auch so ein bisschen Stunden vorweg zu bezahlen, dann, wenn es wieder losgehen kann, ohne Aufstockung durchzukommen. Ich glaube, das wird eins der größten Themen werden, beim Restart nicht zu viele Kosten, dann, wie sagt man so schön, an der Backe zu haben. Ja, und nächstes Jahr, wir werden dann zum August ein paar Auszubildende noch mit einstellen. Wir haben inzwischen schon 8 unterschriebene Verträge zurück, wo ich sehr stolz drauf bin, dass wir doch eine solch gute Resonanz für unser Unternehmen bei den Azubis haben und werden dann gucken, dass wir auf unseren normalen Bestand im Team, also so in der Regel zwischen 55 und 60, spätestens ab Frühjahr 2022 dann wieder hinmarschieren werden.
Ihr stellt also wieder Auszubildende ein. Ich versuche mir das gerade so in so einem Lockdown vorzustellen. Also zum einen, wie sieht so ein Hotel im Lockdown aus? Also wird da der Strom und Kühlung abgestellt und Heizung runtergefahren und ähnliches? Und was macht man dann in so einem leeren, stillgelegten Haus mit seinen Auszubildenden? Also bei denen wird ja die Ausbildung deswegen nicht unterbrochen. Die müssen ja trotzdem das lernen, was sie auch normal in dem vorgesehenen Zeitraum lernen. Wie macht ihr das?
Also, was macht man in so einem leeren Hotel? Als erstes kann ich dir sagen, im ersten Lockdown habe ich jeden Abend in meinem Restaurant im 6. Stock gesessen mit einem Glas Rotwein in der Hand und habe Tränen in den Augen gehabt und habe die Welt nicht verstanden. Und die Schockstarre, die ging dann langsam weg. Inzwischen sind wir gut aufgestellt. Ich habe ein tolles Team, habe tolle Abteilungsleiter und auch ein Ausbilderteam, was sich um die Ausbildung der Auszubildenden kümmert. Die haben Schulungspläne aufgestellt. Wir haben schon im ersten Lockdown sämtliche Online-Kurse, die es gab, aufgesaugt und haben Kalender erstellt, wo die drin sind, alle Links. Jeder kann sich da anmelden, sowohl die Auszubildenden als auch unsere festangestellten Mitarbeiter, dass wir da auch stetig immer alles mitbekommen und eine Weiterbildung und auch irgendwie was da ist, was die zu tun haben, ja, dass sie einen Halt haben. Jetzt ist es so, wir haben inzwischen wieder seit ungefähr einem halben Jahr auch Präsenzveranstaltungen für unsere Auszubildenden, wo wir genau das, was du gerade angesprochen hast, versuchen abzudecken, nämlich alles das, was prüfungsrelevant ist, versuchen wir denen in solchen komprimierten Anwesenheitslehrgängen zu vermitteln. Das sind Verkaufsgespräche, Plan von Marketingaktionen, Check-in, Check-out, Telefonservice. In der Küche haben wir Fisch filetieren, Fleisch tranchieren, Soßenansätze. Die wichtigsten Desserts werden gekocht. Solche Dinge machen unsere Ausbilder immer in Teams und auch immer, und das sage ich hier jetzt einfach nur mal so der Ordnung halber, auch immer unter dem Punkt, Gesichtspunkt dessen, dass wir hier die Hygieneregeln und die Vorgaben von der BGN in Sachen Corona und so alles einhalten. Und die Auszubildenden spiegeln das ganz gut wider. Die freuen sich auf diese Veranstaltung, kommen gerne dazu rein. Und in Rücksprache mit der Schule hier bei uns in Cuxhaven, mit der berufsbildenden Schule, haben wir da, glaube ich, eine gute Möglichkeit gefunden, den fehlenden ja, die fehlende Zeit in der Ausbildung mit diesen komprimierten Kursen aufzufangen. Das klappt ganz anständig.
Also die Auszubildenden, ja, zwar weg von der normalen Routine, aber sie lernen, was sie eben lernen können in dieser Zeit. Nun gibt es ja auch noch die, in Anführungsstrichen, normalen Mitarbeiter. Wie hältst du da Kontakt? Wie motiviert man die? Also ich sehe momentan auch eine Riesengefahr. Ich meine, wir sind jetzt eh schon nicht so die Branche, wo man sagt, wenn ich mal richtig reich werden will, dann gehe ich in die Hotellerie. Das heißt, wir haben eh schon mit Fachkräftemangel zu kämpfen. Jetzt erwischt uns so eine Pandemie noch mehr als viele, viele andere Branchen im Vergleich. Wie schaffst du das da, deine Mitarbeiter bei der Stange zu halten? Ich will gar nicht davon sprechen, sie zu motivieren, aber doch irgendwo so dieses, was du eben auch am Anfang, ihr seid ein Familienbetrieb und ich weiß, wie das dann ist, dann gehören die Mitarbeiter da auch immer ein bisschen zum erweiterten Familienkreis. Also wie haltet ihr da zusammen? Wie kommuniziert ihr? Wie hältst du da ja die Fahne hoch?
Ja, das ist eine gute Frage. Da gibt es, glaube ich, kein pauschales Rezept, was man irgendwie für alle machen kann. Also wir haben uns über eine, du wirst es kennen, eine Hotelkit als digitale Kommunikationsplattform für unser Haus schon vor anderthalb Jahren entschieden und arbeiten damit auch und haben darüber die Möglichkeit, mit den Mitarbeitern, mit einzelnen Teams aus unserem großen Team heraus Kontakt zu halten, die ein oder andere Aufgabe auch mal zu verteilen. Ich nenne es immer zurzeit unsere Spezialprojekte, die wir haben, um mit unseren Kunden in Kontakt zu bleiben. Und da schreibe ich, ich versuche denen immer wieder die Situation klar zu machen. Ich habe da auch immer ein ganz offenes Wort, wie es bei uns finanziell aussieht, warum wir welche Entscheidungen gerade treffen, warum ich vielleicht auch eine Entscheidung, die auch von der Politik kommt oder ob es ein Bundes-, Landes- oder auch die Kommunalpolitik ist, vielleicht nicht verstehe. Ich versuche, die auch über meine Aktivitäten auf dem Laufenden zu halten. Ich bin auch bei der IHK im Tourismusausschuss. Ich bin hier über den DEHOGA in der Kommunalpolitik mit vertreten und wir werden da immer mit ins Boot geholt, wenn es darum geht, Modellregionen zu erarbeiten für Cuxhaven oder. Und sowas versuche ich da dann reinzuschreiben. Ich versuche denen immer wieder Mut zu machen, denen irgendwo ein Licht am Ende des Tunnels auch zu zeigen, um zu sagen, okay, komm, da ist das nächste Ziel, bis dahin müssen wir es aushalten. Das ist so der Weg, wie wir das versuchen und ich biete immer wieder allen an, bitte, bitte, meine Tür steht immer offen, wenn jemand reden möchte, einfach nur des Redenwillens oder weil ihm irgendwas bedrückt oder weil er Schwierigkeiten hat, egal in welcher Art und Weise, die sollen kommen, ob mit mir oder mit meiner Frau, wir werden da irgendwie eine Lösung finden. Und ich versuche über die Abteilungsleiter, die halt auch die Dienstpläne auch in dieser Zeit schreiben, weil so ganz alleine können wir das Haus nicht lassen, das hast du ja auch vorhin schon kurz anblicken lassen, eine Rotation in den Mitarbeitern zu haben, dass man jeden irgendwie mal hat. Wir haben jetzt zum Beispiel gerade vor knapp 3,5 Wochen, als ich die große Hoffnung hatte, dass wir vielleicht zu Ostern doch noch aufmachen dürfen, eine Corona-Hygiene-Zertifizierungsschulung. Da waren alle Mitarbeiter im Haus und wurden nochmal unterrichtet. Und da hat man so ein bisschen gemerkt, dass uns der Kontakt doch nicht so, also doch nicht so gut ist, wie ich gedacht habe. Und dann haben wir kurzerhand ein paar Ideen gesammelt im Führungsteam und dann sind wir auf die Idee gekommen, wir laden alle ein zu einem Spieleabend. Ich habe die Schnelltests besorgt, wir haben ein Hygienekonzept aufgestellt und dann haben wir die Mitarbeiter reingeholt, die Lust dazu hatten, gab was zu trinken, ein bisschen was zu essen und dann konnten die untereinander an 5er-Tischen sitzen, sich austauschen, wir haben tolle Gesellschaftsspiele gemacht, da waren zum Beispiel meine Kinder auch mit dabei, wir haben einen Heidenspaß gehabt und da merkte man bei denen, die da waren, das hat ihnen viel gegeben, ne? Dass auf einmal waren die wieder ein bisschen greifbarer für mich, ja. Und das werden wir aufrechterhalten mit solchen Geschichten. Und ich glaube, das ist ein guter Weg. Also eine Mischung zwischen digitaler Kommunikation und persönlicher Ansprache, das ist der Weg, den wir gehen müssen.
Wenn ich das richtig verstanden habe, du hast das vorhin mal ganz kurz irgendwo zwischen erwähnt, unterstützt du auch den ein oder anderen Mitarbeiter finanziell, ne? Du hast diesen Mitarbeiterfonds erwähnt. Wer füttert den und wie verteilst du daraus Gelder? Oder ist das tatsächlich etwas, was ihr auch persönlich als Familie da tut, um den Mitarbeitern eine Unterstützung zu geben?
Genau so ist es. Also das ist eine Sache, die habe ich persönlich mit meinem Vater und mit meiner Frau zusammen aufgelegt. Wir haben das, was wir noch so, das rührte aus dem ersten Lockdown, aus dieser Starre, die wir da hatten, raus, wo ich gesagt habe, wir können jetzt die Mitarbeiter jetzt nicht einfach so vors Nichts stellen, vor 60-65% Cook, ohne Chance irgendwie auf Vorbereitung. Wenn der ein oder andere dabei ist, der ein Problem hat, dann müssen wir dem helfen. Und da haben wir überall, wo noch ein bisschen was war, was zusammengekratzt und haben gesagt, wer was braucht, der kommt bitte. Wir klären es dann in einem persönlichen Gespräch, wie hoch die Summe ist, wofür es sein soll, wie schnell das Ganze abgewickelt werden müsste, ob wir eine kurzfristige oder eine langfristige Rückführung zu uns haben oder wenn da der ein oder andere vielleicht auch mal war oder kommt, wo man dann auch sagt, okay, da müssen wir halt vielleicht mal ganz drauf verzichten, dass man die Hilfe zurückbekommt, weil man, die sind die ganzen, sowohl wir als Unternehmer als auch die Mitarbeiter, wir sind doch komplett unverschuldet in diese Situation gekommen. Und das ist für mich auch als Unternehmer die Aufgabe, für meine Leute da zu sein und da in solchen Situationen auch unkomplizierte Hilfe anbieten zu können. Und genau dafür ist dieser Fonds. Und ich muss dir allerdings ganz ehrlich sagen, ich habe im ersten Lockdown 3 Mitarbeiter gehabt, die kurzfristig Unterstützung brauchten, was alles nicht groß war. Ich war ein bisschen erstaunt, dass da nicht mehr gekommen sind. Und jetzt im zweiten Lockdown habe ich so das Gefühl gehabt, jeder konnte sich darauf einstellen, dass irgendwann nochmal sowas kommt, war sparsamer über den Sommer. Die hatten über den Sommer auf, die haben alle gut Trinkgeld verdient, die haben alle ihr volles Gehalt bekommen über die Monate. Und so sind wir da, glaube ich, in die Situation gekommen, dass der Fonds da ist, aber bis auf den ersten Lockdown da eigentlich gar nicht groß mehr darauf zugegriffen worden ist.
Welch ein Glück. Trotzdem, also alles andere als selbstverständlich. Ich denke, sowas rechnen die Mitarbeiter auch wirklich hoch an. Wir haben ja eben auch über Mitarbeiterbindung gesprochen. Ich denke, gar nicht, wenn es in Anspruch genommen wird, aber einfach nur, dass man sie nicht nur als Angestellte sieht, sondern sagt, hey, wir stecken hier zusammen drin. Und wenn ihr Hilfe braucht, ich bin auch eine Anlaufstation für Hilfe. Ich glaube, das ist alles andere als selbstverständlich. Aber auch, wenn wir über Motivation geredet, eine Riesenmotivation, eben in so einem Betrieb zu arbeiten, zu bleiben, weil eben in guten und in schlechten Zeiten man füreinander da ist. Ich habe noch einen anderen Punkt, den hast du noch gar nicht erwähnt. Das ist jetzt mir so als Außenstehendem vielleicht mit mehr Gastsicht aufgefallen. Ihr habt in Social Media auf euch aufmerksam gemacht. Also du hast ja jetzt teilweise relativ, ja, auch dramatisch und sehr betroffen geschildert, was die Krise mit euch gemacht hat. Wenn ich euch jetzt rein aus dieser Gastsicht sehe, ihr habt weder eure Leidenschaft für euren Job noch für eure Gäste nicht verloren. Ihr habt irre tolle Aktionen da gemacht. Vielleicht magst du es kurz erwähnen und wir können ja auch hier, wo wir den Podcast veröffentlichen, die Links dazu dann auch zur Verfügung stellen. Unwahrscheinlich sympathisch und überhaupt nicht gejammert nach außen, sondern ja, wirklich Gastgeber aus Leidenschaft dargestellt. Vielleicht magst du darüber auch noch 3-4 Sätze erzählen.
Das mache ich sehr gerne. Inzwischen ist das Thema Social-Media-Aktion fast eine Herzensangelegenheit. Das ist das, was ich ein paar Sätze vorher schon mal angedeutet habe. Das sind die Spezialprojekte, die wir dann so verteilen. Das ist so eigentlich ausschlaggebend war eine blöde Idee von mir zu Weihnachten, habe ich da gesessen, habe gesagt, irgendwie kommt gar keine Weihnachtsstimmung auf, du hast keine Gäste, es gibt keine echte Weihnachtsdeko im Haus, ich will jetzt ein Weihnachtsmann sein. Und daraus kam die Idee, komm, wir laden den Weihnachtsmann mal in unser Haus ein. Und wenn das Haus leer ist, kriegt ja auch keiner mit, dass der Weihnachtsmann da ist. Und dann kann der sich mal austoben. Und der ist dann allen Ernstes mit seinem Rentier gekommen. Und für diese lustige Aktion habe ich meine Frau gewinnen können. Und dann sind wir beide nett kostümiert durch unser Haus gezogen. Und daraus hat sich so eine Eigendynamik entwickelt. Ja, wir haben jetzt zu Ostern was gemacht. Da hat meine Küchenleitung sich als Osterhase verkleidet, hat das ein bisschen gemacht. Wir haben zum Tag der Robbe, weil es hier bei uns an der Küste ist, machen wir die Robbe zu dem Lied, haben wir als Auszubildenden was Schönes gemacht. Und so wird es jetzt immer weitergehen. Und das hilft den Mitarbeitern halt, mit solchen besonderen Projekten zusammenzubleiben. Und ich muss dir ganz ehrlich eins sagen, diese Aktion kommen bei unseren Gästen extrem gut an. Also besser als jede Prozente-Aktion aus den Jahren oder Monaten vor der Pandemie. Diese persönliche Bindung, die man da aufbauen kann, auch wenn wir hin und wieder bei den Projekten ein bisschen anders sind, als andere das vielleicht machen würden und nicht so professionell rüberkommen. Es ist alles handmade. Es kommt vom Herzen, von Gastgebern für Gäste. Wir vermissen unsere Gäste und das wollen wir da halt auch irgendwie mit zum Ausdruck bringen, dass sie nicht vergessen, wie schön das bei uns ist. Und genau dafür sind solche Instagram-, Facebook-Geschichten sensationell.
Also wenn man mich mal mit einem Gast gleichsetzt, ich würde wahnsinnig gerne kommen, weil sind wirklich unwahrscheinlich sympathische Bilder entstanden und da hat man wirklich gerne Lust, Teil davon zu sein. Ja, das sind wirklich super schöne Aktionen, wie ihr den Kontakt zu den Gästen haltet. Aber ich denke, ihr guckt jetzt auch schon nach vorne oder ihr wollt so langsam auch wirklich mal wieder Gäste vor Ort haben, vor Ort sehen, verwöhnen können. Wie bereitet ihr euch? Ich meine, wir wissen alle nicht, wann es wieder losgeht. Wir hoffen, dass es bald ist, aber trotzdem muss man es ja irgendwie vorbereiten. Wie bereitet ihr euch jetzt so auf diesen Neustart vor? Gibt es Dinge, die ihr in dieser Corona-Zeit gelernt habt? Vielleicht auch noch Ideen, die noch irgendwie schlummern, die sich erst wieder umsetzen lassen, wenn Gäste wieder da sind? Was sind eure Pläne?
Ja, die Pläne. Ja, Carmen, also für uns ist es dann der dritte Restart. Ja, wenn wir dann wirklich wieder loslegen dürfen. Ich sag der dritte. Den ersten haben wir gehabt nach dem ersten Lockdown. Den zweiten für mich, weil wir schon voll in den Vorbereitungen waren, war der geplatzte Restart zu Ostern. Und der dritte wird dann sein, wenn wir dann wirklich wieder aufmachen dürfen. Eins haben wir gelernt nach dem ersten Lockdown. Der war für uns ja nur knapp 6,5 Wochen lang. Da ging es gerade noch so, die Mitarbeiter aus ihrer Kurzarbeit wieder rauszuholen und zu motivieren und nach vorne zu bringen und zu sagen, komm, die Gäste sind da. Und da lief das dann nach so einer Woche, lief das wieder alles rund. Inzwischen bin ich der Meinung, dass wir diese Restart-Szenarien tiefer durchleuchten müssen und wir nicht hingehen können und sagen können, liebes Team, in 7 Tagen machen wir auf oder übermorgen machen wir auf und dann stehen 8 Stunden Arbeit vor der Tür und dann geht das wieder los und Haus ist voll. Also das ist so der Beweggrund dafür, dass ich meinen Abteilungsleitern gesagt habe, hey, wir brauchen einen Restart-Plan und zwar einmal einen realistischen, der sich so um die 14 Tage dreht und einmal einen für eine schnelle Variante mit maximal 7 Tagen. Und aufgegliedert haben wir das in verschiedene Themen. Einmal die Themen, was machen wir denn mit dem Team, wenn die Mitarbeiter wiederkommen? Können die alles, können sie nicht alles? Da haben uns Fragen gestellt und daraus sind dann Pläne entstanden von, wir holen die Mitarbeiter rein, wir machen das als erstes das Haus wieder, picobello in jeder Abteilung, dann gehen wir bei, üben mit den Mitarbeitern verschiedene Szenarien durch, am Gast arbeiten, wir versuchen ein bisschen über Fitnesstraining wieder die Knochen ein bisschen geschmeidiger zu machen. Wir versuchen über Schulungen an Kassensystemen, wir üben Check-in, Check-out. Es wird Probekochen gemacht für die aktuelle Speisekarte. Das Frühstücksbuffet wird nochmal gemacht und aufgebaut und geprüft. Abläufe werden hinterfragt, so dass wir dann wirklich auch sagen können, in diesen 14 Tagen, die wir unsere Restart-Phase haben, haben wir alle Mitarbeiter mitnehmen können. Das Haus ist wieder im Top-Zustand. Und wir können unsere Gäste willkommen heißen und wissen am Ende, dass wir nicht eine Woche später die ersten 3, 4 Krankmeldungen haben, weil das Team aus Housekeeping und Küche sich einen Rücken verhoben hat oder das lange Stehen nicht mehr aushält. Wir wissen, dass die Gäste zufrieden sind, weil wir die Abläufe geübt haben. Das ist so das Vorgehen, was wir für den Bereich des Restarts einfach mal gemacht haben. Was das Thema Schönmachen angeht, da nutzen wir die Zeit jetzt gerade natürlich. Ja, also wir haben, ich habe im November Hotelzimmer renoviert, da hat noch nicht ein Gast drin gewohnt. Ja, Tränen in den Augen. Ja, wunderschöne Zimmer, Top-Lage, echt toll geworden, kein Gast drin. Wir warten, dass jemand kommt. Wir haben im Schwimmbad ein bisschen was gemacht, die klassischen Schönheitsarbeiten mit ein bisschen Farbe überall. Wir haben aber auch neue Notbeleuchtung bekommen. Wir haben neue Decken auf unseren Fluren gezogen. Jetzt gerade kriegen wir, und das ist so ein bisschen auch dem Restart und dem, was wir aus der Pandemie gelernt haben, geschuldet. Wir kriegen gerade ein neues Schließsystem, was kontaktlos ist. Ja, also diese ganze digitale Gast-Journey, wie wir sie immer so schön nennen, die versuchen wir gerade darzustellen, so dass man überhaupt nicht mehr Kontakt mit jemandem bei uns im Haus haben muss, wenn man das nicht möchte. Und diese Sachen machen wir. Wir haben auch viel gelernt, was das Thema Sicherheit beim Arbeiten auf dem Arbeitsplatz angeht, für solch eine Pandemie, und haben das Thema Hygiene, mag ich da gar nicht zu sagen, weil Hygiene konnten wir in unserer Branche schon vorher alle. Und das verdammt gut. Und das hat man immer wieder daran gemerkt, wenn dann irgendwelche Vorgaben gekommen sind, dann haben wir uns angeguckt und gesagt, das kennen wir doch schon alles. Das machen wir doch schon alles. Aber trotzdem, so ein paar Dinge sind dabei. Da haben wir nachgesteuert, was so Laufwege betrifft, vor allen Dingen Abläufe auch für die Gäste. Aber da sind wir guter Dinge, dass wir gut aufgestellt sind und dass wir auch mit der Vision in die Zeit nach der Pandemie schon die richtige Blickrichtung getroffen haben und auch den richtigen Weg gegangen sind. Und diese Digitalisierung, die in aller Munde ist, die ist da, glaube ich, gerade sehr, sehr berechtigt in aller Munde, weil es einfach wichtig ist, diesen Part weiterzugehen. Und wenn man dann mal schaut, wir sind im Betrieb, anfangs hatte ich das schon erwähnt, touristisch und Tagung-Business-lastig, das Thema hybride Tagung. Wir haben schon während des ersten Lockdowns versucht, hybride Tagungstechnik auf den Markt zu bringen. Das hat uns beim Restart beim ersten ein bisschen geholfen. Für die wenigen Veranstaltungen, die da waren, war es sehr interessant, sowas zu haben. Wir haben ein kleines Studio aufgebaut, dass man auch ohne irgendjemanden im Raum seine Schulungen machen kann oder auch Kontakt zu seinen Mitarbeitern halten kann von anderen Firmen her. Das sind Dinge, die einen da schon wirklich hängen bleiben. Und wir haben es eben gerade schon gesagt, dieses Thema kreative Social Media Arbeit, ja, die das Team mit dazu holen und mal out of the box gehen. Das ist das, was ich da auch von mitnehme. Und man merkt dann auf einmal, was für Potenzial in dem einen oder anderen Mitarbeiter auf einmal steckt, was man vorher gar nicht so wahrgenommen hat. Das kann ich da zu diesem Thema einfach mal so in den Raum stellen.
Jetzt sind wir beide mal positiv, und wir sind ja auch beide, also wir kennen uns schon lange und wir sind auch beide sehr positive Menschen. Packen wir das mal alles rein. Es werden viele Trends vorausgesagt für die Zeit nach Corona, das, wie der ein oder andere so nennt, the new normal. Da spielen solche Dinge wie nachhaltiges Reisen, Regionalität, Authentizität, generell dieses erdgebundene Reisen. Ich meine, ihr habt den perfekten Standort dafür, wie du es schon sagtest, nah an allem, was den Geschäftsreisenden für euch als attraktiven Gast darstellt. Aber eben auch, ich war selber bei euch im Haus, oben auf dem Restaurant, schaut man einfach nur auf Wasser, auf Deich, auf Wasser. Also mehr Urlaubsfeeling und Entspannung kann dann kaum aufkommen. Wie macht ihr euch diese Trends? Also habt ihr da nochmal spezielle Dinge, wo ihr sagt, ja, da heben wir uns mit ab. Wir sind nicht nur ein Hotel, was jetzt wirklich tipptopp dasteht, fast alles renoviert hat, sondern dieses, naja, gewisse Extra, weil es werden sich ja um diesen Kuchen sehr, sehr viele balgen. Was hebt euch da ab? Was findet ein Gast bei euch, was er vielleicht nicht in jedem anderen Hotel bei euch oben an der Küste findet?
Ja, unsere so schön genannten USPs. Wir sind schon, also wir haben unser Panorama-Restaurant, da haben wir eine wunderschöne Frontküche, also eine No-Show-Küche mitten im Restaurant im sechsten Stock. Du hast es gerade schon erwähnt, Carmen. Wir machen unser eigenes Dry-Age-Fleisch. Ja? Also wir kriegen Fleisch von Rindern aus dem Cuxland, so nennt man die Region um die Stadt Cuxhaven herum. Und dann reifen wir unser eigenes Rindfleisch schön dry-aged mit verschiedenen Cuts in verschiedenen Aktionen. Wir haben Kooperationen mit hiesigen Lieferanten. Wir legen ganz, ganz großen Wert bei unseren Produkten auf Regionalität. Wir sind jetzt nicht so verbissen oder vielleicht auch, muss man lieber sagen, sind auch nicht in der Lage, aufgrund unserer Ansiedlung direkt an der Küste und von drei Seiten Wasser umgeben, dass wir uns hinstellen könnten und sagen könnten, wir machen nur regional. Wir versuchen den größten Teil Jahreszeiten gebunden regional zu beziehen, was uns auch sehr gut gelingt. Von Milch über Eier, Geflügel, Gemüse, Obst, das Rindfleisch hatten wir gerade schon erwähnt, aber auch den Honig, den frisch gepressten Apfelsaft von der Obstplantage aus Otterndorf. Das binden wir alles sowohl in unseren im Restaurant zur Abendzeit, aber auch auf unserem Frühstücksbuffet alles mit ein. Und das kommt sehr, sehr gut an bei den Gästen und das werden wir immer weiter detaillierter ausbauen. Wir haben eine Kooperation mit einer Schnapsbrennerei hier in der Region. Der macht für uns einen wunderschönen Aquavit und einen ganz, ganz tollen Rum, den man auch bei uns dann als gebrandete Variante mit nach Hause nehmen kann, für die Daheimgebliebenen als kleines Geschenk. Wir sind aber auch wann ging es los mit den ersten Aufflackern des grünen Reisens, nenne ich das mal, der Nachhaltigkeit. Ich glaube, seit 6-7 Jahren sind wir die Hoga umweltzertifiziert. Wir haben bis auf ein Jahr durchgängig immer die Goldmedaille gewonnen. Da geht es in ganz besonders darum, Müllvermeidung, Mülltrennung, Wasserverschwendung zu verhindern, auf Plastik zu verzichten, ja, Ökostrom oder regenerativen Strom zu verwenden. Und diese ganzen Punkte werden da berücksichtigt. Wir sind auch immer so ein bisschen da gucken, welche Trends kann man noch mit aufgreifen. Da sind wir so bei dem Thema Superfood. Das versuchen wir vor allen Dingen im Tagungsbereich mit einzusetzen. Und das sind so die Punkte, mit denen wir dann versuchen, die Gäste zu überzeugen. Das sind aber aus meiner Sicht Trends teilweise, die lange anhalten, teilweise kurzlebig sind. Aber für mich ist eigentlich die Basis des Ganzen das Wichtigste und das sind die Mitarbeiter. Diese, ich nenne es immer echte Herzlichkeit, die echte Herzlichkeit, die die Mitarbeiter von uns unseren Gästen gegenüber darstellen, die wird auch in den sämtlichen Bewertungen immer wieder hervorgehoben von echter Freundlichkeit, die Wünsche werden einem abgelesen, wird alles schnell erledigt und. Das sind die Punkte, unter denen ich wirklich glaube, dass wir dem Kunden einen Mehrwert bieten über unsere Lage und die Trendsachen hinaus.
Kann ich dich noch zu einem abschließenden, zusammenfassenden Satz bringen? Da darfst auch kurz drüber nachdenken. Sicherlich nicht so einfach, das zusammenzufassen, aber ich habe von dir sehr, sehr viel gehört zum Thema wirklich Leidenschaft, Mitarbeiter, Gastfreundschaft. Also es hat sehr, sehr gemenschelt in allem, was du da so erzählst. Wenn du diesen Slogan, den wir ja auch bei West Western haben, was diese Privathoteliers ja unter dieser Dachmarke auch vereint, dieses Gastgeber aus Leidenschaft. Wenn du das für dich in einem Satz sagst, was bedeutet das für dich?
Gastgeber aus Leidenschaft, was bedeutet das für mich? Anderen, und da beziehe ich sowohl unsere Gäste als auch meine Mitarbeiter mit ein bleibendes Erlebnis zu schaffen, an das sie sich gerne wieder erinnern. Das ist das, was ich abschließend da sagen kann.
Wow, Dem ist, glaube ich, nichts Sinnvolles oder Steigerndes mehr hinzuzufügen. Lieber Carsten, ganz, ganz herzlichen Dank, dass du so viel aus deinem Hotelalltag geplaudert hast, auch in einer Zeit, wo Hotelalltag eben nicht immer einfach ist. Ich kann alle Zuhörer nur einladen, dich, deine Mitarbeiter, deine Familie in Cuxhaven zu besuchen. Es gibt dort noch viel, viel mehr zu entdecken. Ich weiß es aus eigener Erfahrung. Ich nenne da nur so Stichworte und ich erkläre sie absichtlich nicht, damit die Neugierde groß bleibt, wie eine begehbare Weinkarte, was auch immer man sich darunter vorstellen kann. Das einfach mal selber zu entdecken und zu erleben. Und ich hoffe, dass das bald für alle von uns wieder risikolos und einfach nur mit voller Freude möglich ist. Lieber Carsten, bitte sag deinem Team, sag deiner Familie, Seniors wie Juniors, ganz, ganz herzliche Grüße an alle Zuhörer. Lieben Dank fürs Zuhören. Und natürlich geht diese Folge der Podcasts auch weiter. Man kann sie sich jederzeit anhören, sehen, welche Themen wir hier noch besprechen. Alles auf unserer Website unter www.bestwestern.de. Dir, Carsten, alles Gute, bleib gesund, lieben Dank. Und natürlich auch an alle, die hier zuhören, bleiben Sie gesund. Und ich hoffe, wir sehen Sie in irgendeinem Best Western Hotel bald wieder. Tschüss.
Das war Wherever Life Takes You, der Podcast von Best Western Hotels und Resorts.